Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Willkommen zu einer neuen Folge mit ein paar traumhaften Anreizen, dem Alltag zu entfliehen. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Radiomoderator, Journalist und dabei auch immer auf der Suche nach neuen Reisezielen. Hier in diesem Podcast von Studiosus liefern wir Anregungen für die besonderen Orte auf der Welt. Ja, wir gehen mal weg vom Reiseführer, wir schauen dabei mal hinter die Kulissen und das Wichtigste, Sie lernen hier auch die Menschen kennen, mit denen Sie unterwegs sein werden. Ja, das sind Reiseprofis, die intensiver Leben zu ihrem Beruf gemacht haben, die Land und Leute kennen. Meistens haben diese Menschen auch eine ganz persönliche Bindung zur jeweiligen Stadt oder zum Land. Und einer, der seit Jahren mit Ihnen in der Welt unterwegs ist, der eine besondere Bindung zu Südamerika hat, ist Andreas Groß, mein Gesprächspartner und Experte für Peru und dessen Hauptstadt Lima natürlich auch. Andreas, ich freue mich, dass du bei uns bist.
Danke, René. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
Lass uns doch mal ganz kurz in deine Vergangenheit schauen. Wo kommst du her? Wo lebst du? Seit wann bist du mit Studiosus-Gästen unterwegs?
Ich bin in Schleswig-Holstein geboren, ich lebe aber in München schon seit den 60er Jahren und ich bin mit Anfang 20 in die spanischsprachigen Länder und speziell in Mexiko und dann nach Südamerika, Peru, Brasilien und so weiter gekommen. Das war in den 70ern und seitdem bin ich in der neuen Welt unterwegs und das sind bald 50 Jahre.
Unfassbar.
Und das erwundert einen selber, ja.
Du weißt es ja aufgrund deiner Dienstzeit, wenn ich das mal so sagen darf, eigentlich mit am besten, dass Studiosus für intensiver Leben steht. Was unternimmst du denn eigentlich, um deinen Gästen dieses Gefühl zu vermitteln? Also wann hast du das Gefühl, den Auftrag erfüllt zu haben, hier hat jeder eine einmalige Reise erlebt?
Der Auftrag endet nie. Am liebsten würde man nach der Reise die Leute doch nochmal kontaktieren und sagen, ach übrigens, Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so, dass wir bei dem, was wir als Reiseleiterinnen oder Reiseleiter liefern, den Ehrgeiz haben, ein besonders rundes, ein vollständiges Bild zu liefern. Aber wir versuchen, so weit wie möglich eine große Bandbreite zu liefern, aus der sich unsere Mitreisenden dann auch ein gutes, persönliches, eigenes Bild machen können. Wir wollen die Zutaten liefern und zu den Zutaten gehört nicht nur Geschichte und alles das, was eine tolle Story ausmacht, sondern für mich, seitdem ich auf Reisen bin, das war auch schon vor dem Berufsreisen, ist jede Reise, jede Region von einer Tonspur begleitet. Es gibt nichts, was ich bereist habe, was stumm gewesen wäre. Und so denke ich, dass es auch für die Mitreisenden, für meine Gäste, ein besonderer Aspekt ist, in Musik, in Klänge eingeführt zu werden, die ihnen vielleicht vorher unbekannt, unvertraut waren oder die sie irgendwo schon gehört haben, aber nie speziell mit diesem Reiseziel verbinden konnten.
Andreas, wir zwei reden heute über Lima, die Hauptstadt von Peru, die Stadt der Museen und der Keramik oder vor vielen, vielen Jahren die Stadt der Könige und Vizekönige.
Ja.
Wann bist du denn das erste Mal dem Zauber Perus oder der Hauptstadt Lima erlegen?
Am ersten Tag, als ich hinkam, es war 1978 und die Stadt war etwas völlig anderes als heute. Sie war noch dazu im sommerlichen Dunst und Nieselregen, der alles andere als attraktiv ist für eine große Metropole, die eigentlich in der Wüste liegt. Und ich fand Lima geheimnisvoll, ich fand es enorm aufregend, ich fand es gefährlich. Es war eine sehr bewegte Zeit, eine sehr unsichere Zeit in Peru. Trotzdem reisten wir und das sehr begeistert mit unseren Gästen. Das ging damals, es waren die 70er Jahre, es war alles neu. Und Lima berührte mich von Anfang an.
Ein gutes Paket. Was sollte man denn wissen über die Geschichte der Stadt, wenn man sich mehr Zeit nimmt für Lima? Ja, woher kam der einstige Reichtum der Stadt? Den sieht man ja heutzutage noch auf Limas breiten Straßen. Die viele Häuser aus der Kolonialzeit, die Stadtpaläste, Kirchen im Barockstil, Renaissance-Stil. Erzähl uns was darüber. Wo kommt all dieser Reichtum her?
Ich denke, dass Lima eine sehr gute Übung ist, einen Spiegel der letzten 530 Jahre zu betrachten, in dem sich das enorme Echo Europas in Amerika und umgekehrt abbildet. Lima war so reich im 17. Jahrhundert, dass Cervantes unbedingt als Rechtsanwalt dorthin gehen wollte, denn nirgendwo wurden so gute Honorare bezahlt. Er hat den Auftrag nicht bekommen, er blieb in Spanien, schmollte und schrieb den Don Quixote. Lima war so reich, dass der König von Spanien Gesetze erlassen musste, dass die Bevölkerung der Adligen auf der der Straße nicht pompöser auftreten durften, als es in Madrid oder in Sevilla erlaubt war. Es lag an dem Gold und an dem Silber, an den enormen Minenproduktionen, die in der Kolonialzeit aus dem, was wir heute Peru nennen, kamen. Und das Peru, das von Lima aus regiert wurde, war ein gigantisches Gebiet. Es reichte von Venezuela bis hinunter nach Feuerland. Dieses Peru, außer Brasilien, war also alles in Südamerika, was Spanisch sprach, und es Dinge konzentrierten sich in Lima, eine Stadt, die vom Eroberer Pizarro am Tag der Heiligen Könige 1531 gegründet wurde. Und in der Nachfolgezeit gab es sehr, sehr viel wirtschaftliche Probleme. Als die Unabhängigkeit dann endgültig nicht mehr aufzuhalten war, wurde es wirtschaftlich nicht wirklich sehr viel besser. Lima profitierte noch von den vielen Zuwanderern, insbesondere im Zweiten Weltkrieg, wo sehr viel Geld aus Europa kam, und ist dann, sagen wir mal, in den 50er bis in die 80er Jahre in eine Krisenphase abgerutscht, in der sich die Stadt eigentlich eher wie eine nur noch mit Mühe voranschleppende Person darstellte. Das war schon ganz spannend, aber sie blieb immer aufregend, sie blieb auch immer charmant und sie blieb immer ein unglaublicher Ort zum Entdecken, und das nicht nur beim Essen und den Märkten oder in den Museen, sondern eben auch auf der Straße oder in den Kneipen, wo plötzlich Musik gespielt wird, mit der kein Tourist gerechnet hat.
Musik ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Menschen dort, das hast du schon angerissen. Ja. Das kannst du unterschreiben, ja?
Das kann ich unterschreiben. Und das Besondere ist, du musst nicht unbedingt in ein richtig teures Lokal gehen. Das ist natürlich ein Ereignis der Spitzenklasse und das kostet dann auch richtig Geld. Aber du kannst auch in ein Fischlokal gehen, das direkt neben dem einem der vielen Fischmärkte ist, die sich vielleicht etwas mehr in Wassernähe oder sogar im Hafen von Callao befinden. Und dann sitzt du in so einem Lokal, wo überwiegend Peruaner sind. Vielleicht hast du Freunde oder Bekannte. Man sitzt da völlig unformell, Blechtisch, Blechstühle. Und plötzlich kommt einer mit einer Kiste rein, eine Holzkiste, setzt sich drauf, fängt an, draufzuschlagen und singt dazu. Das ist der Cajón, den kennen viele inzwischen. Und der kommt aus Peru. Er ist ein Teil, wenn du so willst, der Pulsschlag der schwarzen Musik Perus. Es waren die schwarzen Erntesklaven, die in Peru auf den weitläufigen Plantagen nichts anderes hatten als ihre Obstkisten und andere Kisten, auf die sie dann schlugen. Und das hat sich in einer Art, wenn du so willst, Küstenvolksmusik übertragen. Und der Cajón, zu dem man auch einfach nur singen kann, der aber auch die Basis sein kann für viele andere Tänze und Rhythmen der Küste Perus, der Cajón oder die Kiste, ist dann später zu einem Musikinstrument geworden, das die Welt erobert hat. Der gehört einfach mit dazu. Und dass wir eine gewisse Vorstellung haben, René, wie so etwas klingt, habe ich ein paar Cajón-Töne mal mitgebracht.
Bin gespannt. Es wird also nur mit der flachen Hand darauf geschlagen, ja?
Das ist mit der flachen Hand, das ist mit der Faust, das ist an der oberen rechten Ecke, das ist auf der Mitte der Kiste.
Der Cajón liefert den Rhythmus. Mhm. Was liefert die Melodie?
Die Melodie liefert, und da kommen die Spanier nun voll zum Tragen, am allermeisten die Gitarre und der Gesang. Während an anderen Stellen in Peru noch eine ganze Anzahl anderer Instrumente ins Spiel kommen, ist sehr typisch für Lima und für die Küste die Gitarre, die häufig im Trio gespielt wird und begleitet vom Cajón. Es kann einer sein, es können aber auch zwei, drei Perkussionisten sein. Und sie trägt in Harmonien, die nichts mit El Condor Pasa zu tun haben, sondern eher, sagen wir mal, spanisch, karibisch, südamerikanisch anklingen, zu diesem besonderen Flair bei, das am allerschönsten vielleicht in der Marinera, der, wenn du so willst, Meer orientiert, also Marinera, die Dame vom Meer, in der Marinera sich darstellt, ein Tanz, der über Jahrhunderte in Lima und an der Küste gepflegt wird, sehr grazil ist, äußerst kompliziert zu tanzen, mit ganz feinen Fußbewegungen und einen herrlichen, beschwingten Rhythmus hat, den wir an vielen Stellen in Lima hören. Und das Tolle ist, diese Musik ist nicht für alte Leute, diese Musik ist nicht nur für Junge, diese Musik übergreift sämtliche Altersgruppen in Peru. Und wenn man eine Marinera spielt, dann werden alle gleich ganz emotional. Und hier haben wir eine Meisterin des schwarzen Perus, eine grandiose Sängerin, auch der Marinera. Das ist Eva Ayón. Eva Ayón ist nicht mehr die allerjüngste, aber sie ist immer noch eine grandiose Sängerin und eine sehr dynamische Bühnenpersönlichkeit. Sie ist bekannt und ich denke, wir sollten uns das mal anhören. Eva Ayón mit einer wunderschönen Marinera.
Das klingt nach Lebenslust. Du hast vorhin erzählt, der Tanz ist extrem kompliziert, aber hast du ihn drauf, Hand aufs Herz?
Nein, definitiv nicht. Ich kann zwei Bewegungen machen, dass jeder erkennt, dass ich weiß, worum es geht, aber dann danach ist es nur noch die pure Blamage. Deswegen lässt man es bleiben.
Aber es ist toll, weil es klingt wirklich nach Lebenslust, nach Freude, ja, nach allem, was schön ist. Also man hat sofort irgendwie einen Eindruck oder man kann sich vorstellen, was dort abgeht in diesem kleinen Restaurant, wo diese Musik gespielt wird.
Das ist schon ein Stückchen Kultur in Lima, das dazugehört und das gepflegt und auch sehr gefeiert wird. Das ist wunderschön.
Man kann aber festhalten, unterm Strich macht man mit Studiosus und dir Urlaub in einer der ehemals reichsten Städte der Welt.
Richtig.
Heute einer der buntesten Städte der Welt. Ich vermute, man kann den Schlag Mensch gar nicht so richtig bezeichnen oder ihn einordnen, weil ja aus allen Teilen des Landes ständig ein Zuzug erfolgt.
Ja.
Gibt es aber vielleicht doch so ein paar Eigenheiten, die du entdeckt hast bei den Menschen, die in Lima leben?
Ja, erstens mal sprechen sie schneller und sehr viel mit einem etwas anderen Rhythmus als die Menschen im Hochland oder weiter in anderen Teilen des riesigen Gebietes Peru, das ja 60% Regenwald, Urwald ist und nur ein kleiner Teil Anden und der Rest ist Küste und damit Wüste und auch die großen Oasenfelder. Die Dynamik der Bevölkerung von Lima ist bekannt. Man ist relativ zackig, man ist schnell, man ist eben in dem Sinne in Anführungsstrichen großstädtisch, was aus den etwas behäbigeren Andengebieten sehr misstrauisch beäugt wird. Das sind zwei ganz verschiedene Welten. Nun ist in Lima aber auch über die Zeit der letzten 150 Jahre durch den Eisenbahnbau viel chinesisch Arbeiterleben mit in die Stadt hineingekommen, denn viele Chinesen waren an dem Eisenbahnbau der Zentralandenbahn und anderer Schienenstränge in Peru schon im 19. Jahrhundert beteiligt. Es kamen selbstverständlich auch Japaner, insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg, als es Japan wirtschaftlich nicht besonders gut ging, nicht nur nach Südamerika allgemein, sondern spezifisch nach Lima. Und dann muss man sich vorstellen, dass die Küste Perus, anders als es so im Klischee Andenland, nicht wahr, die Küste von Perus durch ihre Wüste und die zwischengelagerten großen Oasen, die für eine fantastische Landwirtschaft Möglichkeiten boten, ein Land gewesen, das prädestiniert war, über 300 Jahre afrikanische Sklaven zu importieren. Sie sollten auf den Zuckerrohrfeldern und auf den Baumwollfeldern arbeiten, das taten sie auch. Und sie waren willkommene Haussklaven für die Adligen in Lima. Immerhin, hier residierte für 300 Jahre der Vizekönig. Es gab eine große adlige Gruppe und man hatte, auch wenn man Minenbesitzer als Bürgerlicher war, viel Geld und einen hohen Bedarf an Bediensteten. Man muss sich vorstellen, vor 250 Jahren war in Lima die Hälfte der Bevölkerung Angestellte und die waren schwarz.
Unglaublich. Ja, eine Stadt mit Geschichte, eine, die du bestens kennst, wie wir gerade gemerkt haben. Es ist auch eine Stadt der Museen, wie du eingangs schon erwähnt hast.
Unbedingt.
Die Geschichte des Landes ist kaum irgendwo besser abgebildet als in Lima. Besuch in den Museen gehört mit dir sicherlich zur Pflicht, wenn man mit dir unterwegs ist.
Ja.
Was sind denn die beeindruckendsten Museen, die man erlebt haben muss, um das Land zu verstehen oder die Kultur kennenzulernen?
Das Fantastische ist, beim Reisen in Peru siehst du sehr viel über die neuere Geschichte und über die Kolonialgeschichte, weil du eben die wunderbaren Städte wie Arequipa oder wie Cusco kennenlernst, in der sich die monumentale Architektur der Spanier, die sich zum Teil ja auf die Inka-Architektur gesetzt hat, omnipräsent ist. Wir wohnen teilweise auch in alten Herrenpalästen, die zu wunderbaren Hotels umgebaut sind. Das heißt, diese Kolonialzeit ist bestens erlebbar und auch beschreibbar, moderierbar während der Reise. Was nicht immer ganz einfach ist, ist, dass man die große archäologische Geschichte in Peru, die tatsächlich fast 10.000 Jahre in die Vergangenheit zurückreicht, nicht so ohne weiteres überall abrufen kann. Und da ist Machu Picchu sehr schön und da sind auch andere Ausgrabungsstätten recht eindrucksvoll. Aber wir sehen relativ wenig von den Kunstwerken, von den Objekten aus Textilien oder aus Keramiken, die zu den unbestrittenen Meisterwerken der altamerikanischen Kunst überhaupt gehören. Und da sind die Museen in Lima und insbesondere das Nationalmuseum ein absolutes Muss. Und es gibt eine Privatsammlung, die wir gerne auch besuchen. Das ist das Larco Herrera Museum, das von der Familie Larco Herrera eingerichtet wurde und auch bis heute betrieben wird, mit einem wunderschönen Patio, einem traumhaften Restaurant, einer herrlichen ländlichen Anlage, mitten in der Stadt noch von Lima. Und dort besticht die Kunst dieser magischen alten Welt des schamanistisch geprägten Südamerika in einer Art und Weise, dass es wirklich kaum einen Gast gibt, der sich diesem Zauber entziehen kann.
Wenn man mit Menschen spricht, die schon mal da waren, oder wenn man auch irgendetwas versucht nachzulesen über Lima, ist immer von der Architektur der Stadt die Rede. Ganz beeindruckend, yeah. Wahnsinnig facettenreich. Und du hast mal eine schöne Beschreibung für Lima geliefert,
yeah,
und sie mit einer alten Dame verglichen. Ungeschminkt, aber aufgedonnert. Das hat mir sehr gut gefallen. Das musst du uns erklären.
In der Tat, als Hauptstadt des Vizekönigreichs und damit eben auch die Hauptstadt ganz spanischsprachigen Südamerikas, ist großartig gebaut worden. Das Witzige ist, man hat nicht in Stein gebaut. Es regnet in Lima so gut wie nie, vielleicht einmal in 100 Jahren. Deswegen hat man das meiste aus Pappmaché, aus Stroh und Holz gebaut. Es sieht aber von außen aus wie ein massiver Steinpalast. Und das Witzige ist, dass diese so sehr repräsentative Zeit der Kolonialepoche, die sich in der Kathedrale, in anderen sehr schönen Gebäuden abbildet, tatsächlich manchmal nichts ist als eine hohle Kulissenarchitektur, die, wenn man dagegen klopft, so klingt wie ein Karton. Also das ist schon verrückt. Aber trotzdem siehst du, hier herrschten die Könige. Du siehst es auch an der Art und Weise, wie der Hauptplatz, die Plaza de Armas, angelegt ist, wo die Kathedrale steht, das Rathaus und der ehemalige Gouverneurspalast des Vizekönigs und dann später Gouverneur, das Haus Gottes, das Haus des Königs und das Haus des Volkes, nicht? Die Kathedrale, der Königspalast bzw. Vizekönigspalast und das Rathaus. Und das ist alles in Lima noch sichtbar. Kommst du aber in die Außenviertel, in die ganz äußeren Viertel, ist es die krasse Armut, die die riesigen Slumgürtel einer 10-Millionen-Stadt natürlich auch prägt. Übrigens ein Thema, das unsere Gäste immer gerne auch etwas angesprochen haben möchten. Da tüncht man nicht drüber und sagt, ach nö, jetzt gehen wir nur ins hübsche Museum, sondern man spricht natürlich über die sozialen Probleme und über all das, was aus dem extremen Unterschied zwischen Reichtum und Macht und Hilflosigkeit und dem Ausgesetztsein einer kolonialen Verwaltung über 300 Jahre, was sich da alles an Spannungen ergeben hat und auch heute noch sozial abbildet. Und so ist die Stadt von großem Prunk aufgedonnert, von leicht angeschickerten Klöstern, denen allen so ein bisschen das Geld fehlt, sich richtig schick zu halten, aber in ihrem morbiden Charme, in einer Stadt, in der es nie regnet, also von Staub so ein bisschen bepulvert und ja, nicht so ganz neu wirkend, aber gerade dadurch so ein bisschen für mich, als ob es Fellini ausgestattet hätte für einen besonders dekadent wirkenden Film. Dann gibt es das neue, sehr glas-postmodern orientierte Lima, wo die ganzen Geschäftsleute sind, in San Isidro oder in den besseren Vierteln von La Molina. Und diese 10-Millionen-Metropole hat alles von der alten Stierkampf-Arena, die bis heute benutzt wird, dem Platz, an dem schon Pizarro, der Gründer, sein erstes Quadrat gezeichnet hat, wie es anzulegen ist, bis hin zu den modernsten Gebäuden, in denen sich Erdölgesellschaften, Lithium-Handelsfirmen ihren eigenen Sitz gebaut haben.
Wenn man über Peru spricht oder über Lima, muss man auch über Pferde reden, ja.
Das ist richtig.
Und wenn es die Möglichkeit gibt, kann man das auch mit dir erleben, ja? Also ich weiß ja, das habe ich mir angelesen, bekannt für Peru sind die Rassen Paso Fino und Paso Peruano.
Ja, genau.
Die sind bekannt für ihren speziellen Gang. Kann man sich das mit dir anschauen?
Ja, das kann man. Der Paso Peruano, das sind die Passpferde Perus, eine Art Tölt, die wir von Isländerpferden kennen, in der sich der Rücken praktisch nicht bewegt, wenn das Tier in einer unfassbaren Eleganz leichtfüßig über die Flächen hinweg trabt. Wir haben in Lima etwas außerhalb, in Pachacamac, einer gigantischen Ausgrabungsstätte mit Lehmziegel, nicht nur Archäologie, sondern auch ein oder zwei Haciendas, das heißt große Gehöfte, in denen Pferdezucht betrieben wird und wo auch solche sehr wirklich anmutig anzusehenden, mit einer fantastischen Kleidung, die dazugehört, die die Herren dann tragen, wo eine solche Reitvorführung mit dazugehört. Man trinkt einen Pisco Sour, den angenehmen lokalen Cocktail auf der Basis eines Traubendestillats. Und man hört dazu auch Musik, und zwar die Musik Limas, die Marinera. Und manchmal kommt eine Dame im weißen Spitzengewand und tanzt die traditionelle Marinera, eben jene Musik, die so typisch ist für die Küste und auch schon für die Zeit der Vizekönige, zusammen mit dem Reiter auf dem Pferd. Die Dame tanzt auf dem Rasen barfuß und der Reiter in seiner vollen Montur mit dem weiten Poncho und dem breiten Strohhut tanzt mit diesem eleganten Pferd zu der Dame auf dem Grün. Das ist schon fast dekadent, aber es ist eine Anmut und eine spezielle limenische Kultur, wie sie ein zweites Mal nirgendwo auf dem Kontinent zu sehen ist.
Ach, ich merke schon, es wird eine Reise für die Sinne mit dir, Andreas. Deine Augen leuchten ja schon, das sehe ich. Zur Kultur von Lima gehört aber auch, jetzt werden die Augen gleich noch mehr leuchten, das gute Essen.
Jetzt kann man sagen.
Du bist ja auch kulinarisch sattelfest, soweit ich weiß. Du kannst uns doch bestimmt etwas über die gute und weltweit bekannte Küche von Lima erzählen.
Das Besondere an der Küche von Lima ist, dass sie auf den kalten Pazifik zurückgreifen kann. Hier geht der Humboldt-Strom mit seinen 15 oder vielleicht 14 Graden kalt an der Küste hinauf, immerhin 3000 Kilometer. Eine fantastische Region für alles, was aus dem Meer kommt zum Essen. Es geht bei Seetang los und endet bei den köstlichsten Speisefischen und Schalentieren. Hinzu kommt eine über Jahrtausende reichende indianische Kochkunst, die sich mit einer Bandbreite von Zutaten, eine Virtuosität selber über die lange Zeit erarbeitet hat, die gekrönt von den Ansprüchen eines Hochadels, wie er in Lima über Jahrhunderte und dem Vizekönig dann auch etwas zu sagen hatte, von den eben dann europäischen Einflüssen. Hier kommt also das Indianische, wir reden von über 3000 Kartoffelsorten, wir reden von über 2000 Maissorten, wir reden von Chilisorten, da glaubt man gar nicht, dass die überhaupt existieren. Aus unterschiedlichsten Regionen des Landes, das ja auch über die verschiedensten Klimazonen der Tropen verfügt, kommt hier alles zusammen. Die Kunst ist, dieses richtig in ein modernes Menü zu bringen. Das merken wir sogar beim Hotelessen manchmal, dass da etwas ganz Besonderes im Gange ist. Und wer etwas mehr Geld ausgeben kann, der wird allein in Lima von den 50 besten Restaurants der Welt mit Sicherheit drei entdecken. Dazu gehört unter anderem Gaston und Astrid und das Restaurant Central gehört mit zu den allerbesten der Welt inzwischen.
Wow. So, jetzt gehen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Lima liegt ja zur einen Hälfte am Südpazifik. Eine beliebte Route für Läufer ist die Costa Verde.
Ja.
Da trifft man dann die Einheimischen beim Joggen. Trifft man da auch dich morgens um 6 beim Laufen, Andreas?
So lange bleibe ich nicht in den Lokalen, dass ich dann erst um 6 Uhr nach Hause komme. Und so früh stehe ich nur auf, wenn ich mit meinen Gästen etwas vorhab, was es notwendig macht, so früh unterwegs zu sein. Die Costa Verde ist die grüne Küste. Ein Stückchen vom Pazifik, wenn du so willst, von der Küste Limas. Und zwar dort, wo die Konquistadoren eigentlich gar nichts zu schaffen hatten, nämlich weit weg vom Stadtkern. Das ist 10, 15 Kilometer dann schon an der eigentlichen Steilküste. Dort, sehr schön begrünt, kann man zwischen Steilküste und dem Pazifik, und der gewaltig rauscht, seine Joggingläufe machen. Man kann auch einfach nur spazieren gehen. Und wenn du etwas weiter nach Süden kommst, kommst du nach Barranco. Barranco ist das alte Künstlerviertel, früher mal ein eigener Ort, auch direkt an der Küste, mit wunderbaren Lokalen und Bars. Und da kann man zum Beispiel auch Peru Negro hören. Oder aber, wo wir gerne mit unseren Gruppen auch sind, in Miraflores. Ebenfalls ein Stadtteil, der direkt an den Pazifik grenzt. Und wenn man dann neidvoll auf die Apartmenthäuser schaut, die von der Steilküste weit auf den Pazifik hinausblicken, dann darf man nie vergessen, dass ein halbes Jahr in Lima der Nebel herrscht und man dann nur noch in die Waschküche guckt, wenn man da auf sein tolles Seepanoramafenster blickt.
Ja, ich habe erst neulich gelesen, aus diesem Nebel soll zukünftig eventuell auch Wasser gezogen werden. Also ein ganz interessantes Projekt, was man da angeht.
Das ist korrekt. Man nennt es die Wolkenmelken. Dafür wird ein ganz spezielles Zaunsystem auf den Wüsten errichtet, auf den Wüstendünen, auf den Hügeln. Und dieses Zaunsystem hat ganz feinmaschige Netze. Und in diesen Netzen sammelt sich diese Feuchtigkeit, die dann in kleine Rinnen, die an diesen Netzen befestigt sind, abtropfen und dann wird es tatsächlich Trinkwasser. Und das wird auch notwendig sein, denn die Gletscher, aus denen sich die 10-Millionen-Metropole Lima heute noch ihr Trinkwasser holt, diese Gletscher schmelzen und sie werden sicherlich noch weiter schmelzen und die Stadt wird weiter wachsen. Und da ist man mit solchen Ideen, die ein halbes Jahr auf jeden Fall guten Wasserzufluss in die Netze in der Wüste bringen, ist man mit solchen Ideen sehr gut bedient.
Wer jetzt aber denkt, dass Lima keine grüne Stadt ist, hat sich geirrt, denn Lima hat sehr wohl Parks im Stadtteil Miraflores.
Ja.
Habe ich das richtig gesagt, Andreas?
Mhm, perfekt.
Sehr beliebt bei den Einheimischen. Kannst du das auch deinen Gästen empfehlen?
Ja, das kann ich. Das Image, das Peru, besonders auch Lima früher hatte, abartig gefährlich zu sein, es hat übrigens nie in der Form gestimmt. Man hat immer sich in Lima gut bewegen können. Man muss eben wie in jedem fremden Biotop nur wissen, wo, wann und wie. Und das ist sehr schnell und sehr gut vermittelbar. Und unsere Gäste sind da auch sehr sensibel. Und da ist ein Park wie der von Miraflores ein wunderbarer Ort, ein bisschen spazieren zu gehen, ein bisschen sich umzuschauen. Und das, was eben unsere Gäste genauso wie ich und meine Kolleginnen und Kollegen so genießen, ist, du bist einfach unter Peruanern. Du siehst, wie die Familie spazieren geht, wie die Kleinen nach dem Luftballon quieken, den sie unbedingt haben wollen, wie die Straßenverkäufer. Eine weitere Tonspur, Tamales, Malomitas, also solche Sachen hörst du dann und siehst, was da verkauft wird. Und der Park von Miraflores, gehobener Mittelstand ist das Viertel, also nicht die ganz superreichen, aber ein sehr solides oberes Sozialgefüge, das sich da in der Stadt Lima darstellt. Da fühlen sich unsere Gäste sehr wohl. Es gibt auch sehr viele nette Cafés. Es gibt auch sehr gute Restaurants. Und wenn man durch den Park noch ein bisschen weiter spaziert, kommt man an die Pazifikküste und kann von oben auf dieses wunderbare Meer herunterblicken.
Schön. Andreas, wir sind am Ende. Das war eine spannende Reise ins Ungewisse. Also ich habe wirklich viel gelernt über Lima und deine Begeisterung dafür war wirklich ansteckend. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin tolle Gäste und natürlich auch ganz viel Spaß auf deinen Reisen.
Ganz herzlichen Dank, René. Am besten, du kommst einfach mal mit. Und dann haben wir mit den Gästen zusammen einen Haufen Spaß, hören die richtige Musik und ich garantiere dir, es wird nicht nur was zu essen, sondern auch sehr Spannendes zu trinken geben, denn auch da hat Peru viel zu bieten.
Und morgens gehen wir dann joggen an der Costa Verde.
Ich fotografiere dich dann dabei. Genau, gut. Das kann ich gut.
Und wenn Sie zu Hause oder unterwegs, wo immer Sie uns gerade hören, noch mehr über die Reiseleiterinnen und Reiseleiter erfahren möchten, schauen Sie einfach nach bei studiosus.com. Dort gibt es eine Menge Infos zu allem, was Sie zu Ihrer Reise wissen müssen. Ja, das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.